Wir kommen heute quasi direkt aus dem Training und sind hier in unser Podcast-Studio gefallen. Es sind gerade noch dabei, uns zu verpflegen. Lotta musste gerade noch einen Schluck nehmen, bevor ich hier angefangen habe. Und das ist auch unser Thema heute. Also nicht Lotta trinkt, sondern den Open-Window-Effekt nutzen. Und da haben wir spannende Sachen zu erzählen.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, Lotta, hast du genug getrunken jetzt?
Ja, ich kann eigentlich nie genug trinken. Ich bin so ein Loch irgendwie, was das angeht. Im Gegensatz zu dir, ich glaube, ich trinke bestimmt doppelt oder dreimal so viel wie
ja,
du, oder?
Ja, du trinkst für mich mit, aber ich trinke gerade auch Kaffee. Leider, und das ist die schlechte Nachricht gleich am Anfang, leider ist es nicht so ein guter Kaffee wie sonst.
Ja, es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass unsere Kaffeemaschine in die Reparatur muss. Glücklicherweise haben wir immerhin da so eine, wie nennt man das denn, Garantie.
Versicherung nennt sich das. Garantie haben wir nicht mehr.
Wir haben eine Kaffeemaschinenversicherung. Ja, wir haben da tatsächlich beim Kauf sowas abgeschlossen. Du meintest ja, das wäre nicht nötig und ich habe mich dann durchgesetzt und jetzt kriegen wir die Reparatur hoffentlich für 60 anstatt 200 Euro oder so.
Ja,
keine Ahnung.
So irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube 69 statt 219 Euro.
Ist ja auch komplett egal. Auf jeden Fall, unsere Kaffeemaschine ist in der Reparatur.
Ja, das Problem, so. Das Problem ist, sie ist einfach nicht da. Ich meine, das Gute ist, sie ist nicht tot. Also jedenfalls gehen wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus. Uns wurde gesagt, sie wird repariert. Ob das tatsächlich funktioniert, weiß ich nicht. Es wurde uns auch quasi schon ganz vorsichtig nahegebracht, dass es bis zu 3 Wochen dauern kann, circa 3 Wochen, was ja auch bedeutet, es kann 6 Wochen dauern. Wir sind jetzt mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber ihr kennt das, ihr versteht das, alle, die Kaffee trinken, es ist natürlich die Stimmung gerade nicht ganz so gut.
Ja, wobei, also ich finde tatsächlich, wir haben noch eine ältere Kaffeemaschine, die wir jetzt einfach irgendwer aus der Versenkung wieder geholt und wiederbelebt haben, also eigentlich aus dem Keller.
Ja, aus der Versenkung.
Die wollten wir eigentlich schon wegschmeißen.
Und ich bin froh, dass
aber
wir es nicht getan
haben.
Nein, wir wollten sie verkaufen. Also wahrscheinlich hätten wir sowieso nicht viel dafür bekommen, aber ich glaube, die wird nicht mehr verkauft. Die
bleibt als
Backup da unten im Keller.
Ja, auf jeden Fall, mir schmeckt dieser andere Kaffee besser, aber Schorsch leidet ein bisschen. Deshalb habt etwas, Mitleid mit ihm oder ja, zeigt ihm ein bisschen Liebe. Wir haben auf jeden Fall glücklicherweise eine Kaffeespende bekommen, sodass vielleicht dann der nächste Kaffee doch ein bisschen besser schmeckt. Vielen, vielen Dank, Alexander. Ein sehr, sehr treuer Hörer, der auch immer gerne Feedback zu unseren Podcast-Folgen gibt. Das freut uns natürlich sehr. Und vielen Dank auf jeden Fall für die Spende. Und natürlich auch ans Racing-Team, das uns sowieso auch rund um die Uhr unterstützt, das aber natürlich auch dafür ein kleines bisschen was bekommt.
Ja, zum Beispiel ein regelmäßiges Dankeschön hier im Podcast. Aber nicht nur das. Und da wird sich dieses Jahr auch noch einiges ergeben. Aber jetzt ist erstmal, glaube ich, genug mit den Infos und den schlechten Nachrichten. Wir wollen über den Open-Window-Effekt sprechen. Wir haben ja letzte Woche in der Folge schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es da sowas gibt, dass auch irgendwie was mit dem Immunsystem zu tun hat. Und ich würde es jetzt einmal so ganz kurz beschreiben, wie man es kennt. Also was ist der Open-Window-Effekt? Die landläufige Vorstellung und dann sprechen wir mal darüber, was da wirklich dahinter steckt, ob und warum wir das trotzdem nutzen sollten, wie wir das am besten nutzen und wie lange der dauert, weil da gibt es ganz schön viele Aussagen zu. Landläufig versteht man unter dem Open-Window-Effekt, wir beziehen den jetzt mal auf den Sport, aufs Training und auf Wettkämpfe und nicht auf das Betriebssystem. Der Open-Window-Effekt beschreibt quasi die Zeit nach dem Training oder nach dem Wettkampf. So kann man es sehr viel im Internet lesen, ist einfach unser Immunsystem geschwächt und die Gefahr für Erkältungen, für Erkrankungen, für Ansteckungen sehr viel höher. Außerdem soll das ein, ein Zeitfenster sein, ein Zeitpunkt, der für uns ernährungstechnisch wichtig ist. So, das ist, glaube ich, das, was man im Internet so grob lesen kann, wenn man Open-Window-Effekt mal googelt, oder?
Ja, genau. Also ich habe auch noch ein paar andere Dinge gelesen, aber da heißt es dann immer, irgendwelche Studien hätten das doch nachgewiesen oder so. Und dann steht da aber keine Studie drunter oder werden keine Quellen angegeben. Oder wenn man dann halt wirklich Studien findet, dann ist es, wie das immer ist, okay, 6 männliche Teilnehmer kannst du schon mal wegschmeißen. Entschuldigung, also nicht wegen der männlichen Teilnehmer, sondern weil, wenn halt nur sehr wenige Probanden dabei sind, dann sagt das halt nicht so viel aus. So, gibt natürlich viele solcher Studien und die kann man nicht alle in die Tonne kloppen, aber ja, wir schauen uns das jetzt auch ein bisschen genauer an.
Da würde ich auf diese Studie, da möchte ich ganz kurz noch ein bisschen was ergänzen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich eine Studie auch mit nur 6 Teilnehmern ihre Berechtigung hat. Es ist jetzt nicht so, dass die sinnlos ist. Es ist einfach so, wir haben ein bisschen da in der Recherche einfach über eine gestolpert. Ging es darum, und da kommen wir nachher bei der Ernährung oder bei dieser Ernährungsthematik noch drauf, da ging es eben darum, wie man quasi anspricht auf eine gewisse Verpflegung. Und das war, also wir haben einen Artikel gefunden auf einer der größeren Fitnessseiten im Internet und da stand dann eben so und so, das deutet darauf hin, es gibt da eine Studie. Und dann war tatsächlich eine Studie verlinkt, nur war die Studie nicht ganz so, wie in dem Artikel, in dem ursprünglichen eben quasi suggeriert wurde. Und es war eben eine Studie mit 6 Leuten und die basierte auf Ergebnissen durch Muskelbiopsien. Das heißt, da wird ein Ministückchen aus dem Muskel genommen und dann wird geguckt, was steckt da drin. Und da gibt es also halt erstmal die Problematik, es sind nur 6 Leute und die sind wahrscheinlich nicht repräsentativ. Für uns, ich weiß nicht, wie viele Milliarden wir mittlerweile sind, aber schon alleine jetzt sagen wir mal für uns hier in Mitteleuropa sind die schon nicht repräsentativ. Und dann ist so eine Muskelbiopsie auch quasi ein Einblick auf einen ganz kleinen Bereich im Körper. Wir haben ja ganz viele Muskeln und wenn man jetzt guckt, okay, wie ist das im Oberschenkel, dann muss es halt nicht heißen, dass es im Oberarm genauso ist. So, und da wird es dann eben kritisch und da braucht es eigentlich sehr viel mehr Daten, sehr viel mehr Untersuchungen. Also wenn man jetzt diese Studie machen würde mit 300 oder mit 2000 Leuten und dann vielleicht mehrere Stellen am Körper sich anschaut, dann hätte man ein sehr viel besseres Bild und könnte sehr viel sichere Rückschlüsse ziehen.
Ja.
Das ist aber eben oft nicht gegeben. Und dann ist die Frage, ob man da jetzt sagen kann, ja, und der Punkt, der ist jetzt so, nur weil diese Studie das suggeriert.
Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, also es lässt sich natürlich schon auch erklären, warum an solchen Studien nur sehr wenige Leute teilnehmen. Also gerade wenn das halt so invasiv ist, also wenn da irgendwas gepiekst wird oder sogar Muskelzellen entnommen werden, ne, das tut ja dann irgendwie auch weh und dann wollen da nicht so viele mitmachen, logischerweise. Hinzu kommen natürlich dann auch viele andere Dinge, dass diese Gruppe ja auch in irgendeiner Form homogen sein muss, damit man irgendwie daraus Schlüsse ziehen kann oder das irgendwie vergleichen kann, vielleicht mit der Normalbevölkerung oder so. Da gibt es natürlich so viele verschiedene Studien, quasi Protokolle oder Vorstellungen, wie man eben diesen Test dann durchführt. Es gibt natürlich genauso auch unzählige Studien, da werden einfach nur Leute befragt, subjektiv, bist du nach dem Sport öfter erkältet? Oder nach einem Wettkampf oder so, ne? Und dann hat natürlich jeder da irgendwie so seine Vorstellung davon oder denkt, ja, also ich musste neulich mal wieder niesen oder husten und davor bin ich irgendwie einen Halbmarathon gelaufen. Also das ist natürlich alles nicht miteinander vergleichbar und da muss man dann wirklich gucken, ob diese Studien tatsächlich so qualitativ hochwertig sind. Am besten sind natürlich immer Meta-Analysen, wo ganz, ganz viele verschiedene Studien miteinander irgendwie in Beziehung gesetzt werden und man dann auch sagen kann, okay, diese Studie hatte so und so viele Teilnehmer und hat halt auch ein sehr, sehr spezielles Probandenfeld gehabt, das aussagekräftig ist, jetzt zum Beispiel für Leistungssportler. Also da gibt es so viele verschiedene Variablen, das können wir natürlich jetzt auch nicht alles irgendwie bewerten oder aufdröseln. Wir wollten einfach nur mal darauf hinweisen, nur weil in der Studie irgendwas rauskommt, heißt das noch lange nichts oder bedeutet halt noch nicht automatisch, dass das auch sich auf die Realität oder auf den Alltag übertragen lässt, ne?
Ja, ich glaube auch da entsteht dann ganz oft auch so ein schlechtes Bild eigentlich auch durch Medien. Wir müssen es ja nicht nur im Sportbereich sehen, es gibt ja auch in der Ernährung, beim Thema Ernährung ganz oft irgendwie eine Schlagzeile, ganz plakativ: rotes Fleisch ist krebserregend. So. Und ich sage jetzt nicht, dass rotes Fleisch nicht krebserregend ist. Aber ich nehme das jetzt nur als Beispiel. Es ist aber so, dass oftmals eben eine kleine Studie bekannt wird, die aus 6 bis 10 Teilnehmern besteht und eine gewisse Tendenz vielleicht ablesen lässt. Also man macht zum Beispiel eine Studie und sagt, wir testen das jetzt mal im kleinen Rahmen, weil so eine Studie ja natürlich auch teuer ist. Wir gucken mal klein, ob sich eine größere Studie lohnen würde. Und dann wird das Ergebnis dieser kleinen Studie natürlich schon veröffentlicht, das muss man ja auch. Aber da wird manchmal sehr viel mehr dann draus gemacht, als eigentlich dahinter steckt. Und das ist natürlich toll für die Meldung, das wird viel gelesen und dann verdient man Geld damit. Aber es kann sein, dass sich das halt 5 Jahre später als Irrweg herausstellt, weil es war halt nur eine kleine Studie. Und wenn man sich's genauer anguckt, ist es vielleicht anders. So. Und das finde ich immer schade, dass das halt dann, da auch der Eindruck entsteht, ja, jetzt vor 5 Jahren habt ihr gesagt, ich darf das nicht mehr essen, jetzt darf ich es wieder essen. In 2 Jahren sagt man mir, ich muss es essen, weil es ist doch irgendwo positiv. Und das, so sollte das halt auch nicht sein. Und das ist tatsächlich aber auch ganz jetzt für uns hier ganz gut, dass wir uns das mal ein bisschen genauer angeguckt haben, was den Open-Window-Effekt angeht. Denn da gibt es ja schon einiges. Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Meinung ist, nach dem Sport oder auch gerade nach dem Wettkampf ist man einfach öfter erkältet, weil eben da dieser Open-Window-Effekt zuschlägt. Und das liegt eben ein Stück weit daran, diese Meinung, diese Vorstellung, die liegt daran, dass eigentlich nachgewiesen ist, dass du, wenn wir gehen jetzt mal davon aus, wir laufen einen Marathon und wollen Bestzeit erzielen, sind also am Limit unterwegs und sehr hochintensiv. Das sorgt definitiv dafür, dass im Zuge dieses Marathons unsere Leukozytenzahl erst ansteigt und dann aber abfällt, besonders in der Erholungsphase. Und dann haben wir in der Zeit nach diesem Marathon weniger Leukozyten im Blut, als das vorher der Fall war. So, und weil die eine wichtige Rolle im Immunsystem haben, ist eben der Schluss, da ist ja unsere Immunabwehr dann gestört, geschwächt, und dann sind wir auch noch mit so vielen Leuten nach dem Marathon vielleicht unterwegs oder fahren dann vielleicht auch noch, jetzt müssen wir bei Berlin-Marathon, erstmal sind da 100.000 Leute in der Versorgung und dann sind nochmal 100.000 Leute in der U-Bahn, mit der man nach Hause fährt. Und dann sorgt es halt in der Kombination dafür, dass wir eigentlich alle krank werden nach dem Berlin-Marathon.
Ja, genau. Also ich hätte dazu noch eine kleine Ergänzung, weil nicht alle was mit Leukozyten anfangen können, auch wenn wir da in der letzten Woche schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Wir erinnern uns alle an unseren Griechischlehrer, der uns beigebracht hat, dass das, was, also Leukos steht quasi für weiße Blutkörperchen sind das sozusagen, und die sind eben wichtig für die Immunabwehr. Wir haben schon über die B-Zellen und T-Zellen letzte Woche gesprochen. Spielen da alle eine Rolle, und diese Leukozyten werden eben mehr eigentlich während der Einheit oder während der Aktivität. Dadurch, dass wir nämlich gleichzeitig Adrenalin und Cortisol, das sind sozusagen Stresshormone, ausschütten. Und die wiederum sorgen für eine vermehrte Produktion von Leukozyten. Aber nach dem Training ist dann erstmal die Menge bzw. Konzentration dieser weißen Blutkörperchen, die ja für das Immunsystem wichtig sind, reduziert. Das kann natürlich daran liegen, dass der Körper dann erstmal andere Dinge zu tun hat. Also er muss natürlich auch erstmal dafür sorgen, dass zum Beispiel die Muskeln wieder aufgebaut werden. Es gibt ja kleine Muskelfaserrisse, sogenannte Mikrotraumata, wenn wir halt zum Beispiel sehr über unser Limit gehen und dann müssen eben diese Lücken irgendwie geschlossen werden. Also die Muskulatur muss repariert werden. Dann zudem sind auch unsere Glykogenspeicher natürlich ein bisschen reduziert. Wir haben ja Energie verbraucht. Das heißt, auch da muss wieder quasi die Speisekammer aufgefüllt werden, wenn man so will. Und das kostet halt alles sehr, sehr viel Energie. Und daher kann der Körper sich dann halt nicht so sehr ums Immunsystem kümmern, weil er eben andere Prozesse am Laufen hat. So, das ist zumindest die Theorie, warum dann das Immunsystem direkt nach so einer Einheit beziehungsweise einem Wettkampf reduziert ist oder geschwächt ist oder auf jeden Fall nicht auf Hochtouren arbeitet. Ja,
ja, ja, genau. Und es gibt da zum Beispiel auch Studien dazu, die das eben so belegt haben. Also ganz grundsätzlich hat Lotta das schon erwähnt, eben die Cortisolausschüttung und der erhöhte Energiebedarf sind halt so die Haupttreiber, die dann quasi so, wo man davon ausgeht, dass die eben das Immunsystem schwächen, weil natürlich, dieser Effekt ist umso größer, je intensiver das Training ist. Also wenn wir jetzt nur eine halbe Stunde locker Grundlagenlauf machen oder so einen Erholungslauf oder so, als gut trainierte Athleten, dann spielt das nicht so eine große Rolle, als wenn wir uns jetzt mit der größten Intervalleinheit, die wir je gemacht haben, völlig kaputt ballern. So, deswegen wird ja zum Beispiel, da kommen wir im Verlauf auch gleich nochmal drauf, auch empfohlen, dass man eben hinterher viel essen sollte oder essen sollte. So, jetzt gibt es tatsächlich eben Studien, die hat man, und da kommen wir eben wieder zu dieser Studienthematik, an Skilangläufern durchgeführt, die tatsächlich eine Zeitspanne, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, gefährliche Zeitspanne von 3 bis 72 Stunden haben, in denen das Infektionsrisiko größer ist. Also es wurde da so quasi dargelegt, dass innerhalb der ersten 24 Stunden nach einem Wettkampf das Infektionsrisiko um 2,9 steigt, also 2,9-fach so hoch ist wie normal. Und bis zu 7 Tagen bei 51% erhöhtem Erkrankungsrisiko bleiben kann. Also da sagt die Studie, dass die tatsächlich eine Woche lang anfälliger sind für Krankheiten. Und das ist schon krass eigentlich. Also lange und viel, die Problematik.
Ja, vor allem, wenn man sich das dann mal überlegt. Also das war in Bezug auf einen Wettkampf, oder?
Das war in Bezug auf einen Wettkampf, genau.
Aber oftmals sind ja intensive Einheiten fast genauso oder ähnlich belastend wie ein Wettkampf. Okay, also ein Ironman machen wir jetzt nicht alle Tage, aber sagen wir mal eine 3-Stunden-Einheit auf dem Rad oder sowas, das kommt ja schon öfter mal vor. Und wenn man dann sagt, danach ist das Immunsystem für 7 Tage irgendwie ein bisschen geschwächt, das ist ja schon extrem, weil wir trainieren ja dann am nächsten Tag wahrscheinlich trotzdem weiter. Oder vielleicht haben wir auch einen Rest-Day, aber wir als Triathleten haben ja öfter auch mal 1-2 Einheiten am Tag. Also das klingt für mich jetzt schon sehr alarmierend.
Ja, und es gibt eben, und da kommt eben der Punkt, es gibt eben auch ganz andere Studien. Also wir sprechen ja hier auch von Skilangläufern und nicht von Läufern oder von Fahrradfahrern oder von Kraftathleten, sondern da geht es ja ganz speziell um eine Gruppe. Ich kann jetzt auch gerade nicht sagen, wie viele Leute dann tatsächlich in dieser Studie waren. Es gibt aber eben auch, und das ist das Interessante, Studien oder Kritik an diesen Beobachtungen, kann man eigentlich sagen. Weil zum Beispiel wird da eben sehr viel auf diese Leukozytenzahl geguckt. Wie fällt die ab oder wie entwickelt die sich? Aber, und das sagen eben die Kritiker, das ist ja nicht der einzige Stoff oder der einzige Faktor, der unser Immunsystem ausmacht. Das basiert nicht nur auf Leukozyten, sondern eben auch auf noch ganz anderen Sachen.
Haben wir ja letzte Woche alles sehr, sehr genau aufgedröselt.
Genau,
ja.
Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es auch so ist, dass Studien gezeigt haben, dass die Intensität, also sagen wir mal, der Stress aus einem Training, das Immunsystem auch, ich nenne es jetzt einfach mal so, wacher machen kann. Also es ist aufmerksamer. Also es passiert eben was und die Immunabwehr ist dadurch alarmiert quasi. Ich denke schon wieder, es war einmal das Leben. Also weil ja da immer die Polizei rumgelaufen ist in dieser Sendung, die hat mich wirklich sehr geprägt, wahrscheinlich alle, die sie gesehen haben. Also es gibt eben andere Standpunkte, die halt sagen, es ist nicht der einzige Punkt im Immunsystem, aber es wurde nur auf einen geguckt und kann eben so ein Training auch die Immunabwehr zum Beispiel positiv stimulieren. Dazu gibt es zum Beispiel auch Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Leukozytenzahl bei Profiathleten weniger stark fällt, beziehungsweise sich dieser Effekt da nicht so stark auswirkt. Was ja dann eigentlich dafür spricht, dass sich der Körper dann an die Belastung gewöhnt und das dann schon quasi mitmacht.
Also einfach nur die Profilizenz lösen und dann sind wir ein bisschen gesünder. Nee, das hilft natürlich nicht. Man muss natürlich auch auf dem Niveau trainieren wie ein Profi, ne?
Ja, genau. Da zeigt sich eben, dass die Forschungslage nicht ganz so eindeutig ist.
Ich hätte da vielleicht noch eine Ergänzung dazu.
Ja, bitte.
Und zwar habe ich gelesen, dass der Open-Window-Effekt vor allem auch viel an Mäusen untersucht wurde,
ja,
die ja leider oftmals so auch als Versuchskaninchen für uns herhalten müssen, ne? Ja. Weil die Menschen lassen sich nicht so gerne eine Biopsie machen, aber bei den Mäusen, die werden halt nicht gefragt. Und da kam eben nicht nur das mit den Leukozyten raus, sondern ich zitiere, mehrere Tierversuche haben gezeigt, dass die antivirale Resistenz der alveolären Makrophagen von Mäusen bis zu 8 Stunden nach erschöpfender Belastung supprimiert ist.
Also klingt unterdrückt.
Genau, Supprimation, Unterdrückung. Hier geht es um die Makrophagen, das sind halt andere Bestandteile des Immunsystems, die ja sind sehr, sehr große Zellen, die halt andere Krankheitserreger eigentlich auffressen, mehr oder weniger. Also nicht nur die Leukozyten spielen eine Rolle im Immunsystem und bei den Mäusen konnte eben nachgewiesen werden, dass Bestandteile des Immunsystems nach einer erschöpfenden Belastung, ich weiß nicht, ob die dann da im Hamsterrad rennen mussten oder was genau da die Aufgabe war, auf jeden Fall weniger waren. Ich weiß nicht, wie ich meinen Satz angefangen habe, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und zwar bis zu 8 Stunden. Das heißt, also es gibt natürlich verschiedenste Untersuchungen. Schorsch hat jetzt die eine mit den Leukozyten eben benannt, wo eben nicht klar ist, ja, ist das jetzt halt der einzige Effekt oder warum schaut man sich nur das an? Bei Mäusen konnte noch mehr nachgewiesen werden, aber so ganz umfassend hat man das halt scheinbar noch nicht untersucht. Oder ja, der Open-Window-Effekt wird da zum Teil dann auch schon fast in Frage gestellt.
Ja, also das ist eben tatsächlich so eine Sache, dass man nicht eindeutig sagen kann, eine harte oder überhaupt, ja, sagen wir mal, eine fordernde Trainingseinheit, dass die dafür sorgt, dass wir danach schlecht dastehen, dass wir eher krank werden können. Mhm. Was jetzt aber natürlich auch nicht ausschließt, dass wir nach sowas nicht krank werden. Also, ich meine, ich habe ja das Beispiel Berlin-Marathon genommen, oder vielleicht erinnert ihr euch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, an einen eurer letzten Wettkämpfe, wo halt danach ein starkes Gedränge war, irgendwo in einem Zelt oder irgendwo in der Versorgung eben, wo einfach viele Menschen sind, wo man viel vielleicht auch dann in Kontakt mit Viren kommen kann. Das ist eben auch immer dann ein Problem, wenn man nicht beim Wettkampf ist. Also Das hat man ja in der Corona-Zeit schon irgendwie gemerkt. Große Menschenmassen mit wenig Zugluft sorgen eher dafür, dass sich Viren und Keime halt wohlfühlen oder mehr verbreiten oder einfach auch mehr vorhanden sind. Das heißt, wir sind meistens nach großen sportlichen Veranstaltungen sowieso in einem Setup, wo Menschen sich anstecken können. Und das hat natürlich auch die Auswirkung, dass viele von uns dann vielleicht eher krank werden oder dass da das Gefühl entsteht, Lotte hat das ja eingangs schon gesagt, dann werden Leute befragt, waren sie nach der letzten Laufveranstaltung krank? Vielleicht sagen aus dem Grund ja auch schon viele, ja, war ich, weil einfach die Kontaktmöglichkeiten viel größer waren. Und das ist ja tatsächlich so, wenn man dann in einer fremden Stadt ist, dann fährt man vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Hotel zurück oder irgendwie was. Man geht da manchmal noch duschen, wo ja die Hygienebedingungen jetzt auch nicht vielleicht so super gut sind. Da gibt es einfach viele Möglichkeiten, um sich anzustecken. Und da kommen wir auf die Folge aus der letzten Woche. Wenn wir sowieso kein gutes Immunsystem haben, weil wir uns zum Beispiel nicht gut mit Mikronährstoffen versorgen, dann sind wir natürlich in so einer Situation in einer Zwickmühle. Weil dann ist die Chance, egal ob der Open-Window-Effekt jetzt wirklich eine Sache ist oder nicht, dann stehen die Chancen gut, dass wir halt krank werden.
Ja, genau. Also das muss man sehr differenziert betrachten und sehen, dass es da viele verschiedene Ursachen geben kann. Wie gesagt, es kann sein, dass dieser Open-Window-Effekt jetzt tatsächlich greift und man nach dem Sport tatsächlich etwas ein nicht so starkes Immunsystem hat oder das Immunsystem vielleicht auch einfach nicht im Fokus des Körpers liegt, weil der Körper sich mehr auf die Regeneration konzentriert, ne?
Ja.
Es kann aber auch sein, dass man vielleicht einfach auch ein Energiedefizit hat, ganz generell vielleicht oder auch speziell wegen dieses Wettkampfes, weil man nicht geschafft hat, in seinem 3-Stunden-Marathon wirklich genügend Energie aufzunehmen. Ne? Das kann ja auch sein oder kommt, glaube ich, öfter mal vor. Zusätzlich spielen natürlich äußere Stressoren wie Schlafmangel oder halt auch wirklich mentale Belastungen, keine Ahnung, vorher noch mit irgendwelchen Freunden Stress gehabt oder mit dem Kind oder mit dem Partner, was auch immer.
Oder feiern gewesen, kann ja auch sein, wenn man irgendwie in einer neuen Stadt ist oder so.
Ja, das kann halt auch alles sich darauf auswirken, dass das Immunsystem gestresst ist. Zusätzlich zu den vielen Kontakten, die man dann vielleicht auch in diesem Wettkampf oder nach einem Training hat man normalerweise nicht so viele Kontakte, es sei denn, man trainiert halt im Verein oder so.
Mhm.
Aber dann ist das auch regelmäßig und nicht so dann wäre es nicht so ungewöhnlich. Ich wollte nur sagen, dass es eben sehr viele verschiedene Gründe geben kann, warum man dann zum Beispiel krank wird. Und es ist auch nicht unbedingt nachgewiesen, dass bei den Menschen, die halt bei denen die Immunsuppression oder die Unterdrückung des Immunsystems am stärksten war, dann auch wirklich Infekte aufgetreten sind. Also nur weil das Immunsystem an der Stelle vielleicht nicht so gut funktioniert, heißt das nicht automatisch, dass du auch krank wirst. Also ja.
Ja, das sind eben alles so Punkte, das Thema, sagen wir mal, sehr undurchsichtig oder sehr unklar machen. Wir haben uns dann natürlich gefragt, und das ist ja auch eine wichtige Frage hier, warum sollen wir dann den Open-Window-Effekt eigentlich beachten? Also wir könnten ja jetzt auch sagen, okay, solange es jetzt da kein Beweis dafür gibt, muss ich mich nicht drum kümmern. Sehen wir ein bisschen anders, weil unabhängig von, ob unser Immunsystem jetzt nach dem Training so massiv geschwächt ist oder nach dem Wettkampf oder nicht, ist es natürlich für uns extrem sinnvoll, wenn wir darauf achten, nicht krank zu werden. Das haben wir letzte Woche schon gesagt. Ich habe jetzt auch im Zuge dieser Recherche gelesen, dass irgendwie jeder Hobbysportler, der also jetzt nicht nur einmal die Woche joggen geht, sondern dann schon ein bisschen mehr macht, mindestens 3-mal im Jahr eine Erkältung hat. So, je nachdem, wie lange das dauert oder wenn es ein Infekt ist, kann es ja auch länger dauern, sind wir da vielleicht schon 3 bis 5 Wochen quasi ausgenockt. So, und da sollte man dann vielleicht schon so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass wir nach dem Training vielleicht anfälliger für Krankheiten sein könnten.
Ja.
Das kann jetzt natürlich jeder für sich selber vielleicht ganz gut einschätzen. Wer sowieso ein super Immunsystem hat und im Kindergarten die Tischplatte ablecken kann und trotzdem nicht krank wird, der braucht sich vielleicht überhaupt gar nicht um diesen Open-Window-Effekt kümmern. Jemand anders, der ein gebrauchtes Taschentuch nur angucken muss und schon niest, der sollte das vielleicht mehr beachten.
Ja, definitiv. Man muss auch einfach sagen, klar kann sein, dass durchschnittlich die Sportler quasi dreimal pro Jahr erkältet sind. Das finde ich recht viel schon tatsächlich. Aber ich glaube, dass Nicht-Sportler tatsächlich sogar noch häufiger krank sind.
Ja, und wahrscheinlich schon.
So, ich habe es jetzt nicht überprüft, Statista oder sowas, gibt da bestimmt auch Daten zu her. Aber normalerweise sagt man natürlich, dass der Sport das Immunsystem auch stärkt.
Ja.
Also auf jeden Fall moderates Training ist definitiv gut und führt dazu, dass auch die natürlichen Killerzellen, also die halt die Krankheitserreger einfach auffressen, mehr werden im eigenen Körper. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also wir konzentrieren uns jetzt nicht nur auf die schlechten Dinge, nicht nur auf Wettkämpfe, nicht nur auf zu intensives Training oder so. Natürlich kann der Sport auch definitiv helfen, das Immunsystem stabil zu halten und ja sogar eben zu einer normalen Funktion beizutragen. Also so, dass es eben auf jeden Fall die Krankheitserreger abwehrt. Ne?
Ja, ja, genau. Und das, da gibt es auch mittlerweile echt genug Studien dazu, die eben diesen positiven Effekt von körperlicher Aktivität unterstreichen. Also da das ist indiskutabel und natürlich immer gut und ja, unabhängig von der Eindeutigkeit der Wissenschaft zum Open-Window-Effekt sollten wir diesen Effekt schon so ein bisschen im Kopf behalten und ja, uns da so ein bisschen drum kümmern. Idealerweise sorgen wir einfach dafür, dass wir ein gutes Immunsystem haben, mit den Tipps, die wir letzte Woche gegeben haben, in Folge 131. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nach Wettkämpfen damit kein Problem haben. Ich habe tatsächlich, muss ich aber auch sagen, ich hatte dieses Jahr nach dem Challenge, da hat es mich richtig umgehauen. So, ich weiß nicht, also ich kann nicht sagen, ob es Corona war. Möglicherweise, aber da lag es sicher auch nicht daran, dass ich in der Verpflegung so viel Kontakte hatte, weil da habe ich mich eigentlich aus Pulks rausgehalten und habe mich sicher nicht dann da angesteckt oder es wäre ein Kontakt gewesen, den ich auch sonst irgendwo hätte haben können.
Ja, aber du kennst doch diese berühmte Tröpfcheninfektion.
Ja, ja, ja.
Also das ist ja alles überall in der Luft, ne?
Ja,
also nur weil du glaubst, dass du dich von niemandem anniesen lässt, heißt das nur lange nichts.
Da muss nur einer, der vor dir läuft oder vor dir Fahrrad fährt, auf die Seite spucken und schon hast du Tröpfcheninfektionen. Mhm. Also das geht halt in Wettkämpfen super schnell. Da reicht es ja manchmal schon, wenn du jetzt gerade im Sommer hinter jemandem herläufst, der halt stark schwitzt. Da kannst du doch gar nicht vermeiden, dass du vielleicht einen Tropfen abbekommst. So. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie wir den Open-Window-Effekt für uns nutzen können, und da gibt es ja auch noch das Thema Ernährung, das finde ich auch ganz wichtig ist, einmal hier kurz der Hinweis, wir brauchen die Hilfe der Community. Denn wir sind jetzt schon bei Podcast-Folge 132 und wir dürfen auf jeden Fall noch bekannter werden. Und das schaffen wir ohne euch nicht. Also wir brauchen einfach Leute, die unseren Podcast teilen, bewerten und ihn weiterempfehlen. Und das können wir, es ist immer ein bisschen unglaubwürdig, wenn wir das machen. Natürlich finden wir unseren Podcast gut, aber da brauchen wir halt einfach wirklich eure Hilfe, weil es ist natürlich auch viel Arbeit, ne, diese Themen zu recherchieren, euch dann das Wissen an die Hand zu geben und euch da auch mit Tipps für euer Training zu versorgen. Zum Beispiel auch bei dieser Folge dann natürlich, wenn wir da die Folgenseite erstellt haben, auch mit den Studien, die wir dazu gefunden haben. Und darf sich in Zukunft noch mehr lohnen für uns und es lohnt sich halt für uns echt, wenn wir halt viel gehört werden. Und da ist Luft nach oben und da brauchen wir Hilfe von euch, von der Community. Also teilt den Podcast, empfehlt den Podcast, erzählt Leuten davon. Und dann kriegen wir vielleicht noch ein paar mehr Hörerinnen und Hörer, was uns natürlich freuen würde. Aber für uns halt auch einfach eine Frage von Ressourcen sind. Wir haben nur 24 Stunden am Tag und wir machen den Podcast extrem gerne. Aber es muss sich für uns halt irgendwie auch lohnen.
Ja, genau, wink mit dem Zaunpfahl.
Ja, zwinker, es zwinker. Hilft
wahrscheinlich auch, wenn man die Folgen zum Beispiel zu Ende hört. Also ich weiß ja nicht, ob da der Algorithmus der verschiedenen Podcast-Plattformen dann auch sagt, ah, okay, diese Folgen werden auch zu 100% gehört, deshalb spielen wir die jetzt besser aus. Also bei YouTube wäre das so, da kann man sehr gerne immer unsere Videos bis zum bitteren Ende schauen. Ist meistens nicht bitter, sondern sweet.
Am Ende wird es am allerbesten.
genau, aber also insgesamt gerne supporten, gerne weiter teilen, gerne weitersagen. Das freut uns, hilft uns und macht es eben auch möglich, dass der Podcast so weiter erscheinen kann.
Ja, genau. Wir kommen zu, wie wir den Open-Window-Effekt, also diesen nicht ganz bestätigten Effekt, für uns am besten nutzen können. Und da gibt es ja eben die Thematik mit Essen nach dem Training. Also das ist ja sowieso eine Riesenthematik, auch Essen im Training ist ja eine wichtige Sache, was sich natürlich dann auch auf die Zeit nach dem Training auswirkt, wenn wir im Training essen, ausreichend oder mehr oder vielleicht auch zu wenig, dann geht es uns nach dem Training meistens besser oder schlechter oder wir merken gar nicht, dass es uns irgendwie geht, weil es uns ganz normal geht. Das spielt natürlich schon eine Rolle, weil, und Lotta hat das ja schon angesprochen, wir nutzen ja unseren Körper im Training. Das heißt, wir setzen ja einen Reiz auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, je nachdem, was wir trainieren und wie wir trainieren. Und natürlich ist unser Körper damit beschäftigt, sich an diesen Reiz anzupassen. Und das macht er eben ganz einfach so, dass er im Körper umbaut, dass er ausbaut, dass er erweitert. Das einfachste Beispiel sind immer die Bodybuilder, die setzen einen Reiz und dann will der Körper natürlich den Muskel vergrößern, um diesem Reiz besser standhalten zu können. So funktioniert ja Bodybuilding, jetzt wenn man mal davon ausgeht, dass nicht irgendwelche Mittelchen genommen werden, aber auch dann ist es eine Frage von Reizen. Das können wir natürlich schon auch unterstützen und da sagt eben auch, oder da kann man ja auch wieder das googeln, und dann findet man viel zum Open-Window-Effekt und wann man eben nach dem Training essen sollte. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt keine definitive Zeit gefunden, in der man essen sollte zum Beispiel oder auch trinken und auch nicht irgendwie eine Menge, die sein müsste. Wie sieht es da bei dir aus, Lotta?
Wie viel man jetzt während, nach dem...
Ob du was gefunden hast, also eine Studie oder sowas, die da... uns mehr Aufschluss geben könnte?
Also tatsächlich habe ich keine Studie, sondern nur so eine Empfehlung. Man sollte doch nach dem Training 0,8 bis 2 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Genau, Kohlenhydrate können natürlich auch alles Mögliche bedeuten. Ne? Kommt jetzt auch drauf an, wie schnell werden die dann aufgenommen und so weiter. Ich habe auch schon von vielen, auch zum Teil Profisportlern immer die Empfehlung gehört, am besten innerhalb der ersten halben Stunde, besser sogar noch nach 15 Minuten nach dem Training, sofort einen Shake mit Kohlenhydraten und Proteinen. Also das ist so irgendwie so ein bisschen Halbwissen oder viele empfehlen das und tatsächlich empfehle ich das meinen Athleten auch.
Ja.
Studien habe ich dazu tatsächlich nicht gefunden, habe ich jetzt auch nicht so gezielt gesucht. Ich habe eher noch was anderes gefunden zum Thema, wie man das Training selbst verpflegen kann und wie man dadurch auch das Immunsystem unterstützen kann. Darf ich das ausführen?
Ja, da können wir vielleicht dann auch nochmal tiefer reingehen in irgendeiner anderen Folge, aber wenn du es jetzt schon parat hast, dann ja klar, bitte.
Ja, genau, also da wurde eben untersucht oder die Hypothese war eben, wenn man Kohlenhydrate während des Trainings zu sich nimmt, dass dann die Glukosekonzentration im Blut auf einem relativ konstanten Niveau bleibt und dadurch eben auch weniger Stresshormone produziert werden. Also Cortisol und so weiter, was wir vorhin genannt haben. Und dass dadurch dann wiederum diese Immunsuppression nicht passiert, also dass dann das Immunsystem weiter besser funktioniert, als wenn man eben nichts mit Kohlenhydraten trinken würde. So. Und das haben sie wohl auch an Marathonläufern untersucht, also 30 immerhin. 30 Marathonläufer und die haben eben eine Kohlenhydratlösung von 6% genommen. Das ist so, glaube ich, isotonisch. Also so, dass man es gut aufnehmen kann, so dass der Körper dann dadurch nicht auch noch extra Flüssigkeit verliert. Und die sind 2,5 Stunden irgendwie gelaufen, wahrscheinlich im Training. Und dann hat man eben festgestellt, dass bei denen ein geringerer Anstieg von Cortisol nachzuweisen war. So, was dann wiederum ein indirekter Effekt auf das Immunsystem wäre, weil Cortisol sorgt dafür, dass dann das Immunsystem eventuell geschwächt sein könnte. So.
Ist es dann aber nicht so, dass der Reiz im Training nicht so groß ist?
Ja, das ist dann halt auch wiederum so eine Sache, dass das möglicherweise eben die Effekte des Trainings reduzieren könnte. Kommt natürlich auch immer darauf an, was man da für ein Training hat. Also beispielsweise, wenn man halt versucht, den Fettstoffwechsel zu trainieren und sich dann aber so komplett zuballert mit Kohlenhydraten, dann funktioniert der Fettstoffwechsel halt nicht so gut. Oder dann ist der Reiz halt nicht entsprechend dem gewünschten Effekt. So, wenn man jetzt halt meinetwegen Schwellentraining macht, kurz unter der Schwelle oder wenn man irgendwie Intervalle fährt oder sowas, dann ist das natürlich wieder was anderes, weil da geht es nicht um den Fettstoffwechsel und dann kann man natürlich auch sehr viele Kohlenhydrate zuführen und die werden dann wahrscheinlich gut genutzt und werden wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass das Immunsystem nicht so geschwächt ist. Aber ja, du hast schon recht, so wie wir es auch schon beim Eisbaden hatten oder auch bei diesen ganzen antioxidativen Vitaminen, so ACE und so weiter, dann schmeißt dir mal was ein und dann wirst du weniger krank. Das kann halt auch nach hinten losgehen, weil dann dadurch der Trainingsreiz, den du ja eigentlich mit Absicht setzt und der ja für den Körper auch Stress bedeutet, vermindert wird. Also du machst was, um dich zu schützen, beim Training musst du irgendwie den Körper herausfordern durch diesen Trainingsreiz, durch diesen Stress. Mhm. Und wenn du dann sagst, okay, der Stress ist mir zu viel, ich nehme jetzt ganz viele Vitamine oder ich bade dann hinterher im Eis ganz lange, dann kann es sein, dass dieser Trainingsreiz, den du ja dir wirklich hart erarbeitet hast, hinterher nicht mehr so groß ausfällt. Und dann fragt man sich ja, warum trainiert man dann überhaupt, wenn es dann halt nicht so viel bringt. Das ist halt immer so diese Gratwanderung, ne?
Mhm, ja.
Aber wie gesagt, es hängt halt auch sehr stark davon ab, was man in diesem Training jetzt bezwecken wollte. Also natürlich heißt es nicht, dass man beim Fatmax-Training nie Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte. Das kann ja auch sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie viel Watt man da wirklich pusht, ne? Und wie viel Energie man dann da in diesem Zeitraum auch verschwendet, verwendet, verbrennt. Also ja, das ist auch super individuell. Deshalb nichts Genaues weiß man eigentlich nicht.
Ja, aber man kann eben schon sagen, dass man auch, also wenn man jetzt nicht unbedingt den Fettstoffwechsel trainieren möchte, und da gibt es ja auch so ein bisschen Theorien oder so Trainingsherangehensweisen, dass man sagt, nach einer Einheit nicht verpflegen, damit der Körper quasi lernt, damit klarzukommen. So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir das nicht machen, macht es ja schon Sinn, dem Körper nach dem Training schon Energie zurückzugeben. Wenn wir jetzt eine Trainingseinheit haben, die wir sowieso extrem mit Kohlenhydraten oder mit dann eben auch in Kombination mit Proteinen versorgen, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so notwendig. Also hier kommt es echt krass drauf an, was man eben schon vorher gemacht hat. Aber dass man jetzt sagt, nach dem Training, wenn ich jetzt da nicht so viel gegessen habe, vielleicht davor nicht und dazwischendrin auch nicht, dass ich dann hinterher vielleicht erstmal in die Küche gehe und dann gucke, dass ich mir Kohlenhydrate, Lotte hat ja schon gesagt, was war 0,7 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, so ungefähr, genau.
Genau, dass man dann eben da sich welche sucht, die auch schnell aufgenommen werden und das Ganze noch ein bisschen mit Proteinen anreichert, wo man einfach auch für die Muskulatur ein bisschen was zurückgeben kann, es schadet es auf keinen Fall. Also Forschung hin oder her, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Körper eben Energie braucht im Training und dass er die dann schon zurückbekommen muss, um sich eben auch erholen zu können. Also das hat dann schon auch Auswirkungen auf die Regeneration. Vielleicht kennt ihr das von euch selber, wenn ihr harte Einheiten macht und zu wenig verpflegt, dass ihr hinterher eben einfach müde werdet. So, das ist, glaube ich, ein klares Zeichen dafür, dass da vielleicht ein Energiedefizit vorliegt. Dem Körper das dann quasi nach dem Training gleich zu geben, macht ja auch, also jetzt aus reiner Logik raus schon Sinn, weil er ja dann auch den Bedarf hat und der Körper nimmt es sicher eher auf, wenn der Bedarf da ist. Wir haben aber jetzt keine Studie gefunden, die jetzt sagt, okay, da ist der Körper besonders aufnahmefreudig und man sieht die und die Effekte und deswegen muss man unbedingt in den 15 Minuten nach dem Training das und das essen oder in 30 Minuten oder in einer Stunde. Also es gibt Studien, die sind aber auch eben, das ist auch die Studie, die ich vorhin schon angesprochen habe, die sind sehr klein. Da wurde zum Beispiel untersucht, wie sich das auswirkt, wenn man vor dem Training ein Präparat zu sich nimmt, das Aminosäuren-Kohlenhydrat basiert ist, also beides, Kohlenhydrate und Proteine, also Aminosäuren sind ja, ist ja Eiweiß, wie sich das auswirkt, wenn man es vor dem Training nimmt oder wenn man es 2 Stunden nach dem Training nimmt. Und 2 Stunden nach dem Training war nicht so effektiv, wie wenn man es vor dem Training genommen hat. Es waren aber nur 6 Teilnehmer und es war eben die Muskelbiopsie, also da kann man jetzt auch nicht 100% sagen, das ist super so. Von daher macht es vielleicht schon Sinn, innerhalb der 2 Stunden, wir sagen unseren Athleten auch immer, lieber gleich nach dem Training was aufnehmen, sich verpflegen, damit der Körper da nicht irgendwie noch mehr in ein Defizit kommt oder da nicht so regenerieren kann, wie er das eben soll.
Ja, das hat ja auch noch einen weiteren Nebeneffekt. Wir wollen ja nicht nur, dass unser Immunsystem funktioniert, natürlich wollen wir das, aber es gilt ja auch immer die Regel, nach dem Training ist vor dem Training.
Ja.
Und wenn du eben dann am nächsten Tag keine so gut gefüllten Glykogenspeicher hast, aber trotzdem deine Intervalle laufen möchtest, dann könnte es eventuell eng werden und auf die Dauer führt das dann tatsächlich zu einem Energiedefizit und das wiederum wirkt auf jeden Fall immunsuppressiv beziehungsweise dafür, dass deine Immunabwehr nicht mehr so gut funktioniert. Also es kann auch einfach sein, dass in deiner gesamten Basisernährung zu wenig Energie drin ist und du deswegen krank wirst, weil du halt einfach zu wenig Protein, zu wenig Kohlenhydrate oder auch vielleicht auch zu wenig Fette hast, aber eigentlich werden immer Protein und Kohlenhydrate angeführt, weil ja, aus Aminosäuren bestehen halt ganz, ganz viele Immunzellen. Ne? Und ja, das ist einfach extrem wichtig und ich glaube, noch nicht bei allen angekommen, dass auch einfach die ganz normale Basisernährung, deine 3, 4 Hauptmahlzeiten am Tag wichtig sind, sowohl für das Training, dass du da Energie hast, als auch dafür, dass deine ganzen normalen Körperprozesse halt irgendwie funktionieren und ablaufen können. So, und da ist es natürlich auch dann wichtig und wäre nochmal eine andere Folge wert, vielleicht zu schauen, wie viel brauchst du denn, wie viel brauchst du wovon und ja, was verträgst du gut oder keine Ahnung. Also da gibt es natürlich auch wiederum sehr, sehr viel. Und das ist eine Wissenschaft für sich, aber nur mal so als kleine Randnotiz, dass man auch darauf achten sollte, nicht nur nach dem Training, sondern ganz generell einfach genügend zu essen.
Ihr seht, es bleibt spannend in Zukunft. Es gibt noch so viel, worüber wir hier sprechen können. Es gilt festzuhalten, der Open-Window-Effekt kann eine Sache sein, ist es aber vielleicht gar nicht so sehr, wie wir jetzt glauben. Es ist wichtig, ein gutes Immunsystem zu haben. Das schützt einen dann eben auch in dem Bereich, auf der Seite. Ja, und ansonsten ist die Verpflegung eben wichtig nach dem Training, aber den ganzen Tag über. Und ja, da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen. Deswegen, wenn jetzt noch kein Abo für unseren Podcast da ist und du über diese Folge auf uns gestoßen bist, lass ein Abo da. Du hast noch 131 Folgen, die du dir anhören kannst, darunter eben auch eine zur Ernährung mit der Fachfrau Caroline Rauscher. Das ist auch ganz interessant. Klick dich mal durch, guck dir an, was es da noch so alles gibt. Ja, und dann denke ich mal, sind wir soweit durch, haben die positive Aussicht, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann braucht unsere Kaffeemaschine nur noch 2 Wochen, bis sie wieder da ist. Yay. Hoffentlich. Und ja, dann sieht die Welt wahrscheinlich schon viel besser aus.
Ja, also für mich sieht sie sowieso immer rosig aus und ich werde dich versuchen, noch ein bisschen zu unterstützen, seelisch und moralisch, Schorsch, damit du das auch erträgst bis dahin.
Ja, wir könnten heute Mittag noch einen leckeren Kaffee trinken gehen. Aber das sehen wir gleich. Wir sind an der Stelle fertig mit Folge 132. Danken dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du mit dabei warst. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es. Bis dann.
Ciao, ciao.